Drei Jahrzehnte vor der Glotze.
Herzlich willkommen bei den Filmfellers.
Drei Jahrzehnte vor der Glotze.
Und ja, auch wenn wir es in einer Folge geschafft haben, mal zu dritt zu sein, jetzt sind wir es wieder nicht.
Etwas schade finde ich das schon. Nein, ich finde es sehr schade.
Ja, eigentlich schon, ne?
Gerade jetzt.
Ich dachte, wir könnten noch ein bisschen was diskutieren.
Ja. Aber unser guter alter Freund Alex hat leider keine Zeit. Ist es halt so. Aber jetzt habt ihr uns beide wieder. Ich nehme wieder auf aus dem Murphy-Sack. Ich grüße euch ganz lieb. Und ich habe Bock auf die letzten 12 Plätze dieser Liste.
12 Plätze. Ja, wird interessant. Ja. Wird interessant.
Ich muss auch sagen, vielleicht ist es dem einen oder anderen, glaube ich. Ich habe ja zu Hause interne Kritik bekommen, dass diese Liste ja doch so ein bisschen für sie ein bisschen tröge war. Ich hoffe, dass sie war nur ein Einzelfall. Dass die Liste durchgegangen ist, wir haben einen Film besprochen oder weißt du, was ich meine?
Ich weiß, ich kann es nachvollziehen tatsächlich, sogar muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man muss ja auch sagen, das ist ja auch nicht etwas, was häufiger vorkommt eigentlich. Also wir machen es ja manchmal, aber wirklich, ja mittlerweile wirklich eher selten.
Genau, wenn wir reguläre Folgen kommen oder weiß ich nicht, ich hätte mal wieder Bock auf so ein Ranking, nicht so ein Ranking von wegen so K.O.-System, welcher Film kommt weiter, welcher Film ist der bessere Film und dann so vielleicht so mehr das, ja, auf die 90er beschränken oder auf die Nullerjahre beschränken oder auf ein Genre beschränken, irgendwie sowas mal vielleicht.
Können wir auch mal testen, ich glaube sowas in der Art hatten wir jetzt noch nicht, gar nicht probiert.
Genau.
Aber ich weiß nicht, wollen wir dann direkt mit der Liste starten? Ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht der letzte Part dann sogar etwas kürzer wird, dann wenn es auch nur wir beide sind. Aber das werden wir einfach mal sehen, wie es dann hier und heute läuft. Dann
ist es einfach ein bisschen knackiger. Ist auch mal nicht schlecht.
Oder ja, habe ich auch überhaupt kein Problem.
Oder liegt dir irgendwas auf die Seele, was du zuletzt gesehen hast, was dir so furchtbar wichtig ist, was du irgendwie mitteilen möchtest?
Ich habe heute, ich kann es ja einfach mal reinwerfen, also ich hatte jetzt eigentlich geplant, hier über das letzte gesehen zu reden, aber ich habe heute King of New York gesehen, ich hatte den noch nie gesehen und ich fand den nicht so geil.
King of New York, das ist ein alter Film mit...
Das ist der mit Christopher Walken, Frank White, ich gehe mal davon aus, dass Flair davon sein alter Ego hat.
Ach so. King of New York. Ach so, ein ganz alter und oder was?
Das ist von 1990, glaube ich. Und ich muss sagen, ich kannte halt so ein, zwei Szenen kannte ich dann hier, da habe ich die mal gesehen. Aber der Film an sich, der hat mich leider nicht so abgeholt.
Ich kann dazu gar nicht sagen, der Film, den habe ich nicht gesehen, deswegen ist es ein bisschen
okay. Ich hätte gedacht, das wäre schon so eine Art deine Filme gewesen, so diese Gangsterfilme aus der Ära.
Bestimmt, aber der ist an mir dann vorbeigegangen. Naja, dann legen wir einfach mal los mit der Liste, würde ich sagen, oder?
Jo, dann machen wir nämlich weiter. Also jetzt nochmal, ich glaube, wir müssen das jetzt nicht nochmal erklären. Wir haben es schon in drei Folgen gehört, wie wir das machen. Wir gehen jetzt auf die letzten 12 Plätze ein. Immer kurz das gegengestellte Leserrating und dann reden wir kurz über die Filme, die dort gerankt wurden von den Filmschaffenden. Und auf Platz 12, wir hatten Sandra Hüller erst ein paar Positionen vorher und jetzt ist sie wieder mit ihrem anderen Film aus demselben Jahr tatsächlich. Nämlich The Zone of Interest von Jonathan Glazer. Ja, hartes Stück. Ich muss sagen, das ist so ein Film an der Machart, sehe ich komplett, dass der hier ist. Ich fand den so hart, ich werde mir sicherlich kein zweites Mal angucken. Aber die Machart ist geil, wie der einfach gemacht ist mit diesem drögen Erzählen, mit diesen, ich sag jetzt mal so versteckten Kameras, wie die es da ja so gedreht haben in diesem Haus. Und der ist halt schwer anzugucken. Der hat natürlich hinten raus noch eine Passage, die das dann nochmal ein bisschen eindrücklicher macht. Jonathan Glazer ist ja sowieso ein Regisseur, der immer sehr... Ich sag auch mal, so diskutable Filme macht, worüber man sehr gut diskutieren kann. Kommt ja, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, kann das sein, dass ich jetzt Unsinn sage, dass der früher sogar mal Musikvideos gedreht hat, bevor er dann Filmregisseur wurde.
Radiohead, ja.
Ja, genau. Und wenn ich mich nicht irre, war ja auch der mit, ich weiß nicht, hat man den hier, der Under the Skin, ne, ja, mit Scarlett Johansson. Ich glaube, der war ja auch von ihm und das war ja auch schon so, das war ja für mich ein wirklich, wirklich anstrengender Film. Ich glaube, ich habe mich über den hier auf dieser Liste, glaube ich, sogar schon mal nicht positiv geäußert. Aber also mit Zone of Interest hat Jonathan Glazer mich auf jeden Fall eher bekommen, auch wenn ich es, wie gerade schon gesagt habe, das ist halt einfach kein Film, der halt so unterhaltsam ist oder so viel Spaß macht, dass man sich den gerne ein zweites oder ein drittes Mal anguckt. Diese Art Film ist das halt einfach nicht.
Ich sehe das sogar nicht, für mich ist es kein richtiger Film, weil aufgrund seiner Machart und was er halt darstellt, halt nach einer wahren Begebenheit auch, oder dass das mehr so wie eine extrem...
Eine wahre Begebenheit, also auf jeden Fall auf realen Personen basierend, ne? Ja. Also so würde ich sagen.
Genau, den Plot müssen wir, glaube ich, nicht erklären. Und ich fand den so realistisch gedreht, als ob das eine Dokumentation wäre, wo man einfach dieses Familienleben sieht. Dieses abgrundtiefe, perverse Familienleben. Weißt du, was ich meine? Es war für mich kein Film, es war für mich so mehr so eine Art, ja, eine Dokumentation, die zwar nicht komplett 1:1 echt ist, aber eine Dokumentation so darstellt. Und halt aufgrund des Settings halt mega bedrückend. Es ist auch definitiv der bessere Sandra Hüller-Film, den wir
dem Jahr.
Weil, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, den letzten Film fand ich ja nicht so ganz so cool. Die Anatomie eines Falls. Aber der Film hat mich ja komplett gecatcht und hat auch, glaube ich, alle Leute da draußen komplett gecatcht. Ich fand es cool, auf jeden Fall diese Machart zu sehen.
Ja klar, dieses komplett nüchterne Erzählen, das meine ich mit diesen, ich glaube schon fast stationären Kameras, die ja da überall im Haus angebracht wurden, vor denen sie dann einfach gefilmt haben. Was es ja auch einfach, so wie du schon sagst, was es halt einfach so komplett Dokumentar wirken lässt einfach.
Genau, weil das ja, man sieht ja keine spannende Story von wegen, da passiert was, man hat jetzt die 5 Akte oder 4 Akte oder sonst was, wie so ein Film manchmal aufgebaut ist oder die Drittel, erstes Drittel, zweite Drittel, das Schlussdrittel. Nein, du siehst halt diese verdammte Ekelfamilie, wie sie halt irgendwelche andere Nazi-Größen zu Kaffee und Kuchen einlädt. Und da sieht man die halt, wie sie bei Kaffee und Kuchen da abchillen. Und nebenbei kriegst du halt so mit, wie sie dann halt ihr perverses Mordsystem dann noch ausweiten. Ey, das ist uff, zwischen Kaffee und Kuchen
und dann
kriegen sie da gesagt, wie sie die Gaskammer da bauen werden. Also.
Ja, und dann auch, wie halt eine Sandra Hüller das da nicht verlassen möchte, weil sie sich da ihr eigenen Palast so ein bisschen aufgebaut hat. Ja, was es irgendwie auch nochmal so krasser macht irgendwie.
Die haben einen beschissenen Garten da und sowas, ey, widerlich, ey. Aber
real. Macht aber hoffentlich so was Schönerem auf Platz 12 der Leserliste. Ja, ist was Schöneres, was deutlich Schöneres. In the Mood for Love von Wong Kar-wai. Ja, ich glaube, da können wir an anderer Stelle nochmal drüber reden.
Oh Gott, das ist wieder so ein Film denn für dich, wo so eine Papiertüte irgendwie rumfliegt oder so.
Ich hab's mir fast gedacht, dass du ihn gar nicht kennst. Aber den auf Platz 11 der Hauptliste, den kennst du natürlich. Und der ist ja auch für viele einfach so das Paradebeispiel für den wahrscheinlich besten Actionfilm des 21. Jahrhunderts. Nämlich Mad Max Fury Road.
Dazu muss ich nichts sagen. Ihr wisst es, es ist absolut einer meiner Lieblings-Actionfilme. Ich habe mich mega gefreut, als ich damals ins Kino gegangen bin und was ich dann da gesehen habe, was für eine Action-Szene. Ich dachte, wir beide waren da drin, glaube ich, oder war ich mit anderen Leuten?
Nee, wir waren in Furiosa. Ich glaube, Fury Road waren wir nicht zusammen.
Genau, ich war mit einer anderen Truppe da dort. Wir waren alle begeistert. Und was ich finde das so krass, was sie da dargestellt haben. Und es waren wieder echte Action-Szenen, die man da gesehen hat. Weil sie es einfach mal wie früher in echt gedreht haben. Die haben da die Action-Szenen, die Stunt-Szenen einfach wirklich selbst gemacht. Ohne diese schnellen Schnitte, wo du nicht weißt, wo oben und unten und eigentlich komplett unlogisch, dass der eine dem anderen jetzt mit seinem Fuß in die Fresse haut. Nein, das waren halt wunderbar abgestimmt. Es sah einfach fantastisch aus. Die Story, ja.
Die kannst du auf den Bierdeckel schreiben, aber der Film an sich ist halt einfach super.
Darum muss man ganz einfach sagen. Geht's ja nicht. Es muss nicht immer eine perfekte Story sein. Die Story muss den Film nicht tragen. Der Film wird anders getragen. Es war ein Kunstwerk, was du gesehen hast.
Und genau, das sah halt einfach auch in every frame a painting halt so von wegen, so war es ja auch bei dem Film so ein bisschen, der sah halt einfach super aus, einfach in seiner Action. Und da war es schade. Ich weiß, Furiosa wurde auch größtenteils, echt gedreht, aber Furiosa hatte dann trotzdem irgendwie einen künstlicheren Look, dann die 10 Jahre später, als es noch Fury Road hatte, war ich damals der Meinung im Kino einfach. Ich fand einfach, der Film sah künstlicher aus, als es damals noch ein Fury Road getan hat. Der sah
komplett künstlich aus und dann, wie wir schon uns darüber unterhalten haben, am Schlusspunkt, dann ist Furiosa, zeigt er die Vorgeschichte zu Fury Road und dann wird halt gezeigt, was bei Fury Road nochmal passiert im Ende dann. Und da sieht man nochmal so.
Das hat dem Film nicht gut getan, absolut nicht.
Nee, weil man sagt so, ey, das sieht eigentlich viel, viel geiler aus. Aber Furiosa muss ich sagen, ja, es war halt so ein kleines Fanservice für mich. Wir zeigen noch ein bisschen Mad Max-mäßig sowas rein. Fand ich jetzt okay, der hatte seine lustigen Szenen. An Action-Szenen kam er da nicht ran. Es war für mich okay. Aber bei Fury Road, ich muss ganz ehrlich gestehen, wo er damals rausgekommen ist, dachte ich eigentlich so, ich bin einer der wenigen, die den Film so mega abfeiern, dass der jetzt so gefeiert wurde. Hätte ich nicht gedacht, dass die ihn alle so komplett, also die auf diesen Genre-Film, Action-Film stehen, alle so abfeiern. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte,
da bin ja, nicht nur das, ich meine, der Film hat ja, glaube ich, irgendwie auch 4 Oscars gewonnen. Also auch das hätte man vorher nicht erwartet, wahrscheinlich, als man den gedreht hat.
Special-Kategorien kannst du schon mal abgreifen.
Ja, aber
so generell, dass er so richtig, richtig gut wegkommt.
Ja. Okay, aber ich meine, er war ja auch als bester Film und sowas nominiert. Klar, das hat er nicht gewonnen, aber der kam schon einfach überall richtig gut weg. Und das ist wahrscheinlich, ich wüsste keinen anderen reinen Actionfilm, der in diesem Jahrtausend so gut wegkam. Klar, ein Top Gun Maverick kam auch recht gut weg, sage ich mal. Cool. Aber es ist halt, auch alles noch so richtig kein Vergleich zu Mad Max Fury Road.
Hast du die anderen Mad Max-Filme alle gesehen?
Ich habe 2 und 3 gesehen. Ich habe 1 nie gesehen.
Da muss ich auch sagen, also 3 ist klar. Der lief ja damals auf ProSieben, war das, glaube ich, alle Vierteljahre drauf mit Tina Turner, jenseits der Donnerkuppel. Oder du hast einfach mal California Love von Tupac, das Musikvideo gesehen. Da war ja auch größtenteils alles da so involviert. Den zweiten Teil habe ich, ich weiß nicht, ob ich den ganz gesehen habe, aber ich glaube, mittlerweile habe ich den ganz gesehen, immer so stückelweise. Aber 1 kann ich mich jetzt nicht wirklich dran erinnern.
Also 1 kenne ich halt wirklich nur ausschnittweise und 1 sieht ja auch einfach noch anders aus. 1 sieht ja einfach nur ein bisschen aus wie ein verlassenes Australien, aber es sieht ja noch nicht ganz so krass endzeitmäßig aus, wie es dann 2 und 3 getan haben. Also vor allem auch noch nicht ganz so wüstenmäßig.
Ich muss auch gestehen, die Lore weiß ich gar nicht so richtig, wie das alles
einzuordnen
ist.
Keine Ahnung.
Welcher Mad Max und was damit zu tun hat und. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig. Man muss einfach nur Spaß haben.
Ist wahrscheinlich auch nicht. Ich wollte gerade sagen, bei den Filmen geht es, glaube ich, um was anderes. Da geht es ja jetzt nicht um die große Geschichte, warum die Welt zugrunde gegangen ist.
Ist aber ein guter Film. Was ist denn auf Platz
1? Auf jeden Fall, bei denen hat der Sprit lange gehalten.
Ja.
Auf Platz 11 in der Leserliste Inglourious Basterds hatten wir vor ein paar Plätzen in der letzten Folge erst auf der Hauptliste. Kommen wir zu Platz 10. Ja, der Hauptliste. Und ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, schon an anderer Stelle gesagt. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von David Finchers Spät-90er Action-Thriller à la 7, à la Fight Club und auch à la The Game, den ich für dessen Fahne ich auch immer hochhalte, muss ich sagen. Ich kann auch im neuen Jahrtausend mit einigen seiner Filme sehr gut was anfangen. Ich mag Gone Girl wirklich gerne. Und, zum jetzigen Platz 10 gekommen, ich kann zwar auch mit Social Network was anfangen, weil ich schon sehe, dass der gut gemacht ist. Und außerdem bin ich ja sowieso ein Sucker für Drehbücher von, wie heißt der gute Mann? Drehbücher von Dialoge von, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen.
Drehbuch geschrieben von Aaron Sorkin.
Danke, genau, von Aaron Sorkin. Und von dem ich ja eigentlich auch, was er geschrieben hat, so an Drehbüchern und so, und auch, wo er selber Regie geführt hat, eigentlich fast alles mag. Deswegen, ich kann mich mit vielen Sachen bei diesem Film anfreunden. Letztlich muss ich sagen, und ja, ich bin kein großer Fan von Jesse Eisenberg, aber das war jetzt nicht das Große, was mich an diesem Film gestört hat. Ich konnte irgendwie mit dem relativ wenig, ich habe es angeguckt, es war interessant, aber irgendwie war das auch so eine Geschichte. Und dabei, ich versuche richtig gerade irgendwie so ein bisschen drumherum. Irgendwie, ich bin ja so, ich mag ja sogar Slice of Life und sowas. Und das hier ist ja nicht mal richtig Slice of Life, weil das erzählt ja schon seine Geschichte von dem Anfang, wie es dann weitergeht, wie es Facebook wurde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, er hat mich nicht so bekommen, wie er einfach, wie ich es auch immer wieder mitbekomme, andere bekommen haben, weil so viele Leute sagen einfach immer noch, das ist einer der besten Filme dieses Jahrtausends und so. Und
warum?
Das sehe ich leider nicht. Das tut mir leid. Das sehe ich nicht.
Also ich habe den noch nicht ganz gesehen und aus dem Grund, weil ich die Story komplett langweilig finde. Er hat Facebook gegründet, ja super. Und ich meine, okay, der Film war 2010, kam der raus. Und ich denke mir so, also der kam ja gar nicht mal so schlecht rüber, Mark Zuckerberg in dem Film, oder?
Ja, schon, Alex. Ich meine, es geht ja, im Endeffekt geht es ja wirklich darum, dass er ja wirklich irgendwie so, ich sag's mal so, das größte Freundenetzwerk der Welt aufbaut und dann am Ende einfach alle verprellt und komplett alleine da hockt am Ende. Das bringt der Film ja schon irgendwie so ein bisschen rüber. Er wird ja nicht als Sympath gezeichnet. Aber ja, aber er wird jetzt auch nicht irgendwie an Pranger gestellt. Das stimmt auch.
Na gut, was für ein Typ Mensch der ist, kommt ja auch jetzt erst so richtig raus. Und allein deswegen bin ich froh, dass ich nichts gesehen habe, weil ich das Gefühl habe, wenn ich diesen Film sehe, bin ich so ein kleiner Fanboy von Facebook. Und das bin ich definitiv nicht. Und ich habe da jetzt aktuell sowieso irgendwie mental größere Probleme mit diesem ganzen Social Media Gedöns so. Und ja, dem dann so eine Plattform zu geben, daraus einen Film zu machen, finde ich schwierig, beziehungsweise die Story.
Da kommt doch bald auch der zweite Teil, oder nicht?
Ernsthaft? Was denn über Instagram? Genau. Das hat er ja nur gekauft, aber.
Warte mal. Oh, nee. Warte mal, doch, da kommt eine Fortsetzung. Aha, The Social Reckoning, auch wieder von diesmal von Aaron Sorkin komplett, ohne Dale Fincher, ja genau, 26, also dieses Jahr noch.
Interessiert mich genauso wenig, logischerweise.
So, wo sind wir jetzt hier? Okay, dann auf Platz 10 der Leserliste. Oh, stimmt, die meinen auch The Social Network, meine ich ja, der kommt halt einfach generell recht gut weg, der Film.
Raff ich nicht.
Auf Platz 9, ach, das ist jetzt schade, dass Alex nicht dabei wäre, weil ich glaube von uns dreien, Alex hatte den nämlich auch schon ein paar Mal erwähnt, weil ich habe ja schon mal gesagt, ich habe nichts gegen Ghibli-Filme, ich kann die gucken, ich finde andere japanische Anime, also Anime-Studios besser als Ghibli oder auch als Regisseur Hayao Miyazaki. Ich hab einfach mehr ein Herz für andere. Deswegen bin ich gar nicht der Beste, wenn es um Hayao Miyazaki-Filme geht. Und deswegen hatte ich eigentlich in der letzten Folge gehofft, oder fand ich es gut, dass wir Alex dabei hatten, weil ich wusste, Alex mag Chihiros Reise ins Zauberland, glaube ich, ist der deutsche Titel von Spirited Away. Und weil ich davon ausgehe, dass Dennis ihn nicht gesehen hat und ich ihn nur okay fand. Deswegen wäre es eigentlich schön gewesen, jetzt Alex hier an Bord zu haben. Oder wisst ihr was? Das machen wir jetzt mal live in der Aufnahme. Ich schreibe jetzt einfach mal Alex. Wo haben wir Filmverlass? Ich schreibe jetzt einfach mal Alex, ob er uns nicht einen Einspieler zu Chihiro machen möchte.
Der hat, du hast WhatsApp auf dem PC?
Ja klar.
Verrückter Typ, ich nicht. Ja, du hast recht, ich habe den Film leider nicht gesehen. Ich bin da nicht drin in dieser Art von Film, von Animes. Ganz wenige gesehen. Ich kann dazu nichts sagen. Es ist so. Ich halte lieber die Klappe.
Ja, und ich muss halt, ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin halt ein riesiger Fan von, ja. Gott, heute habe ich es mit den Namen.
Aber ich weiß, welche Filme du meinst.
Ja, die von
zum Beispiel, Weathering wo der, with wo der, wo You and Your Name. Und der Mädchen, ja. Nee, das ist der andere, wo der Junge
genau.
Und das Mädchen sich ja verlieben und sonst was. Ich kann das Your verstehen. Name.
Wie heißt also,
wenn,
der nochmal?
Wenn die Leute sich da so, glaube ich, hineinversetzen, es sind ja alles Märchen, oder? Sind das alles
ja,
Märchen?
Ja, also vor allem die Ghiblis. Vor allem die Ghibli sind halt wirklich Märchen, muss man sagen. Makoto Shinkai. Genau, das sind die, die ich mag. Aber Hayao Miyazaki ist ja für viele so, ich sag jetzt mal so, der Godfather von japanischen Animes, weil er halt diese Ghibli-Filme, weil er diese Märchen, weil er genau diese Filme alle über ja, Regie geführt hat bei denen. Ja. Und vor allen Dingen für viele ist ja Chihiro auch so das Beste.
Da fehlt mir einfach zu viel Wissen, weil ich da nicht in dieser Bubble drin bin.
Deswegen, also, falls Alex es gemacht hat und uns einen Einspieler zugesandt hat, dann hört er den jetzt. Leider nicht. Und dann kommen wir jetzt, danke Alex, dann kommen wir jetzt zu Platz 9 der Leserliste. Und die ist, ja, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, oder? Vergiss mal nicht. Und da reden wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber. Denn auf Platz 8 der Hauptliste ist Get Out. Und da muss man ja wirklich sagen, Jordan Peele ist ja auch wirklich eine der Regie-Entdeckungen des 21. Jahrhunderts, muss man halt so sagen. Wobei es immer so witzig ist, wenn du gerade so diese alten Key and Peele-Einspieler siehst und wenn du dann denkst, dass dieser kleinere von dem Duo da dann als Regisseur groß wird, aber nicht irgendwie, weil er Comedy-Filme macht oder sowas. Nein, weil er dann plötzlich so Thriller-Horror-mäßige Filme macht. Deshalb finde ich das immer wieder witzig. Und ich glaube, ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, ich finde Get Out jetzt nicht so gut wie viele. Aber, Punkt, finde ich nicht ganz so gut, Punkt. Trotzdem mag ich die Filme von Jordan Peele, weil die irgendwie was Eigenes haben. Die haben halt natürlich immer so auch ein bisschen so dieses schwarze Identitätsthema drin. Bei Nope jetzt vielleicht nicht ganz so sehr wie Get Out und Us. Aber trotzdem haben sie dann immer dieses Thriller, dieses Horror-Element. Und ich finde halt auch, die sind originär. Die sind nicht irgendwie das Thema hat man jetzt schon 5-mal gesehen oder schon 10-mal gesehen. Nee, die haben wirklich immer noch was Besonderes. Und deswegen, selbst wenn ich vielleicht jetzt nicht der allerriesen Fan von Get Out bin, wobei ich es trotzdem sehr gut finde, finde ich es cool, dass der hier so weit vorne ist. Und ich finde halt einfach auch, bei Jordan Peele höre ich halt auf. Ich, oder da werde ich halt auch, höre ich halt hin, weil ich dann schon interessiert bin, was macht er jetzt, was kommt da jetzt bei rum. Er muss halt nur meiner Meinung nach aufpassen, dass er jetzt vielleicht dann nicht nur in diese Schiene reingerät, dass er nur diese Thriller angehauchten Horrorfilme oder sowas in die Richtung macht, sowas wie halt Get Out, Us oder Nope. Vielleicht sollte er sich auch nochmal hier oder da nochmal einen anderen Kniff einfallen lassen, der ihn dann vielleicht nochmal nicht ganz so festgefahren wirken lässt. Trotzdem, von mir aus, ich kann da mit dieser Einordnung hier sehr gut leben.
Ich finde aber, diese Gefahr besteht aktuell gar nicht. Also ganz kurze, meine Einschätzung zu Get Out. Ich ordne den Film dann anscheinend höher ein, als du es tust, weil ich finde diesen Film einfach mega cool. Du schnappst mir schon manchmal die Begründung schon immer vorne weg. Du weißt es und die aufmerksamen Hörer wissen es. Ich liebe neue, innovative Ideen. Und das bringt Get Out mit dir rein. Du hast ein bisschen Drama, du hast soziale Kritik drin in diesem Film, Horrorelemente. Und diese Horrorelemente sind einfach so wunderbar hineingestreut. Nicht einfach so irgendwelche Jumpscare-mäßige, sondern wirklich echter Horror. Ne? So, shit, der Junge ist da gefangen durch diese Art. In dieser Folge beschreiben wir halt nie den Plot dieses Films, aber dabei belassen wir es einfach mal. Und das fand ich wahnsinnig gut. Mich hat dieser Film wahnsinnig unterhalten und gepackt. Von der Story her und von der Machart her, wie das Bild zu sehen ist, vom Sound mäßig, fand ich seine anderen Filme sogar noch besser. Und zu den anderen Filmen komme ich noch hinzu, das, was du genannt hast, die Gefahr hin, dass er sich in so einer Bubble hineinzwängt. Mein Gott, es gibt Regisseure, die haben halt eine gewisse Art von Filmart und der bleiben sie sich treu und das ist ihr Handwerk. Jetzt ja eben gerade bei David Fincher, der hat ja immer denselben Filter auf seinen Film drauf, egal welchen Film er macht, der hat immer diesen Blautonfilter auf seinen Film mit dabei und du weißt ganz genau, du machst den Film an, der Film ist sein Film. Und bei ihm sieht man das ja auch so ein wenig. Und ich finde, bis jetzt hat er als Regie da tätig war, nur drei Filme. Get Out,
ja, genau.
Us und Nope. Und ich finde, Us war auch ein mega klasse Film, aber der hatte schon andere Elemente, der hatte schon andere, ganz andere Ideen als Get Out. Der Style, so ein bisschen die Würze, war dasselbe, aber es war was anderes irgendwie. Und fand ich auch mega cool. Da war der Sound mega geil. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Nope. Ja, also alles. Nope war leider so ein bisschen schwächer, aber der hat mich auch unterhalten. Bei Nope war das Problem, ich wusste nicht, was er irgendwann von mir wollte. Da war zu viel drinne. Der hätte sich ein bisschen mehr besser reinsortieren müssen in irgendwas. Da war hier was, da war da was, da war hier was und ich dachte mir so, hä? Was soll das alles? Aber vielleicht macht er es mit seinem vierten Film dann wieder besser. Und ja, was für mich wichtig ist, solange du solide Leistung ableistest mit deinen Filmen und du nicht jedes Jahr einen Film rausbringst, sondern wann kam hier Get Out raus? 2017. Us kam 2 Jahre später raus. Nope kam dann 3 Jahre später raus. Mittlerweile haben wir 2026. Es ist noch kein Regiefilm von ihm raus. Und wenn er dann wieder so ein Jordan Peele-Film rausbringt, wie die anderen drei Filme in seiner Machart, in seiner Würze, wie ich jetzt gerade so es beschrieben habe. Ey, wunderbar, dann hat er mich. Dann habe ich richtig Bock auf diese Art von Film. Mein Gott, wenn du so manchmal so die Vita von berühmten Regisseuren dir mal durchliest, es gibt welche, wo du denkst, boah, der ist so krass. Und dann guckst du und du denkst dir so, okay, der ist seit gefühlt 30 Jahren im Business drinne und so viele Filme hat er gar nicht mal gemacht. Da gibt es so 1-2 Beispiele. Und vielleicht wird er da auch ein Beispiel. Also ich habe Bock auf diese Art von Film. Get Out war doch ein bisschen besser als Us für mich. Aber Us war auch richtig gut. Hat Spaß gemacht. Nope. Ja. Hätte besser machen können. Aber was soll ich da rummeckern? Ne?
Auf Platz 8 in der Leserliste hatten wir gerade auf der Hauptliste nämlich auch Chihiros Reise ins Zauberland, glaube ich, nicht Wunderland. Wunderland ist die andere. Ist die westliche namenhabende Alice. Auf Platz 7 der Hauptliste hatten wir vor ein paar Plätzen auch schon auf der Leseliste, nämlich Eternal Sunshine of the Spotless Mind, der wunderschöne Name mit dem nicht ganz so wunderschönen Namen im Deutschen, vergiss mein nicht, von Michel Gondry. Und das ist ja echt so ein Film, auch wenn man den heute guckt, einfach auch so, dass da auch noch, das war ja auch dann ungefähr zur Zeit von Herr der Ringe, dann lief da auch noch ein, Gott, wie heißt Frodo? Der Schauspieler, heute habe ich es nicht mit Namen.
Elijah Wood.
Elijah Wood. Lief da noch ein Elijah Wood rum, dann lief da noch ein Mark Ruffalo sogar rum oder auch noch ein, zwei andere Nasen, die man kennt, natürlich dann aber auch mit Jim Carrey und Kate Winslet in den Hauptrollen über, ja, eine gescheiterte Beziehung. Und Kirsten Dunst auch noch, stimmt, die läuft ja auch noch rum, genau. Der ist sehr schön dargestellt, ein Film, in dem es darum geht, dass eigentlich die beiden sich die Erinnerung aneinander auslöschen wollen. Besser gesagt, die Rolle von Kate Winslet hat es sogar schon getan und die von Jim Carrey möchte es eigentlich auch tun, merkt dann aber, dass er es dann doch nicht möchte und versucht, seine Erinnerung an die Beziehung mit Kate Winslet noch zu retten. Und wie das dargestellt ist, was so witzig ist, weil teilweise machen wir dann Szenen, wie ein Jim Carrey sich in einer Erinnerung befindet, wie er dann plötzlich in der, eigentlich ein Baby ist, wie er in der Spüle gebadet wird. Und das sind halt alles, da wurde halt nichts getrickst oder sowas, das wurde halt alles nur durch Einstellungen geregelt, so dass es plötzlich alles größer aussieht oder kleiner aussieht, als es wirklich war. Da gibt es Szenen, wo sie dann unter Tischen langkrabbeln, wo dann die Beleuchtung sich so ändert, dass es aussieht, dass sie dann plötzlich draußen sind und solche Sachen. Das ist halt auch filmisch einfach so gut gemacht. Darüber hinaus ist der Film halt sehr herzlich für so eine Art, ich sag jetzt mal so ein bisschen verkopfteren, vielleicht auch schon ein bisschen prätentiöseren Film, ist der halt auch wirkt, hat er auch sehr viel Herz. Finde ich gerade bei solchen Arzi-Filmen nicht immer, dass die Herz haben.
Und ich dachte, dadurch zeichnet er sich aus sogar. Mit dem Herz.
Ja. Ja, klar.
Ja, erzähl weiter, ich wollte nicht
unterbrechen,
ich wollte nur so ein bisschen.
Ja, nee, alles gut. Natürlich hat ein cooler Kniff ist es auch dadurch, dass die von Kate Winslet dargestellte Rolle, lass mich kurz überlegen, wie das Lied, sie heißt wie das Lied. Clementine, genau, Clementine, dass sie ja auch immer ihre Haarfarbe ändert und anhand dieser Haarfarbe kann man sich dann, weil man ja auch immer durch ein bisschen durch die Zeit springt, kann man sich auch immer so ein bisschen herleiten, in welcher Zeit wir uns gerade befinden. Also dieser Film hat einfach so viele kleine Kniffe, die extrem sehenswert sind. Und wenn man die erstmal so alle verstanden hat, was Charlie Kaufman hat den ja geschrieben, der ja auch Adaptation gemacht hat, der in der letzten Folge vorkam, den leider keiner von uns drei gesehen hatte. Und der gilt ja auch als so ein, was sowas angeht, als ein sehr kreatives Mastermind. Und ich finde halt, das merkt man hier auch. Und Michel Gondry hat da einfach filmisch wirklich was sehr, sehr Schönes zusammengestellt. Ich mag dieses Long Island Setting. Ich mag einfach die Rolle von Jim Carrey in diesem Film sehr, sehr gerne. Die Rolle von Elijah Wood ist ein riesen Arschloch in diesem Film. Aber sonst habe ich wirklich meinen großen Spaß mit dem gehabt. Und ich habe den auch wirklich damals, vor allen Dingen als die DVD relativ neu war und ich sie mir gekauft hatte, ich habe den wirklich sehr, sehr häufig gesehen.
Dieser Film steht leider auf meiner Liste, die ich noch nicht gesehen habe, zu meiner Schande. Ich muss den leider noch mal gucken.
Es fehlt mir. Empfehle ich dir wirklich. Ja. Ich finde nämlich, der funktioniert heute wahrscheinlich auch, wenn man einfach selber ein bisschen älter ist, funktioniert der einfach meiner Meinung nach sogar noch besser als früher, wo wir noch jünger waren.
Ja. Und dieser Titel, vergiss mal nicht. Mein Gott, der klingt halt auch abgefahren.
Ich wollte gerade sagen, der ist ja auch nicht schlecht oder sowas. Aber da muss ich sogar sagen, das kann ich sogar verstehen so ein bisschen, weil Eternal Sunshine of the Spotless Mind, entweder lässt du den Namen einfach so, wie er ist, aber vielleicht wahrscheinlich wollten sie das damals dem deutschen Publikum so nicht hinlegen. Aber wirklich das wörtlich übersetzen wäre wahrscheinlich noch schlimmer gewesen. Das stimmt dann halt auch wieder.
Genau, deswegen haben sie diese kreative Idee gehabt.
Auf Platz 7 der Leserliste hatten wir gerade auf der Hauptliste vor ein paar Plätzen Mad Max Fury Road. Wie gesagt, hatten wir auch, kommt einfach durch die Bank, einfach bei jedem gut an.
Gern geschehen.
Platz 6, da kann Dennis, glaube ich, noch mal mehr zusagen als ich, der den Film auch schon super findet. Aber Dennis hat, glaube ich, auch an anderen Stellen schon häufig über diesen Film geredet. Es geht nämlich um No Country for Old Men von den Coen-Brüdern aus dem Jahr 2007.
Ja, das ist ein typischer Coen-Film wieder. Für die Leute, die jetzt eine normale Story immer erwarten, die werden halt, glaube ich, ein bisschen vor dem Kopf gestoßen. Weil das halt einfach ein Film ist, der einfach irgendeine Story erzählt, wo man sich selber denkt so, warum, wieso eigentlich? Er ist halt wieder so ein typisch anders. Und dieses andere mag ich halt. Ich bin so ein kleiner Coen-Fan. Ich glaube, es gibt viele Coen-Filme-Fans da draußen. Bei dem Film, ich muss sagen, ich habe ja auch das Buch gelesen. Und ich muss jetzt, ehrlich gesagt, ich müsste jetzt irgendwie nochmal googeln, ob der Film oder das Buch älter ist. Aber ich wage mal eine steile These und sage, es ist einfach eine Buchverfilmung. Und das Buch war eher da als der Film. Und dieser Film holt mich einfach ab. Er hat einen super Cast mit Josh Brolin, Javier Bardem, Tommy Lee Jones, Woody Harrelson. Das macht einfach Spaß, diesen alten Männern, titelgebender geht's ja nicht,
ja,
dabei zuzusehen, wie sie halt, ja, auf ihre eigenen kleinen Missionen unterwegs sind und das mehr oder weniger erfolgreich. Es ist halt immer wie diese, ja, was das noch besonders auszeichnet, ist halt diese ruhige Art. Man hat auch noch diesen ikonischen Bösewicht von Javier Bardem gespielt, Anton Chigurh oder wieder gespielt wird.
Chigurh
mit dieser
Chigurh.
Absolut ja. Abgefahrenen Frisur, der einfach mit so einem Druckluft
Bolzenschussgerät,
Dankeschön, unterwegs ist und sich, ja, ist, glaube ich, auch sehr neu gewesen. Und es gibt halt so ein paar Szenen, wo man nicht wirklich sieht, was passiert ist. Man sieht immer nur das Endprodukt. Und das, dieses Stilmittel finde ich einfach auch erfrischend. Klingt mega langweilig, aber ich finde es mega erfrischend, dass was wirklich passiert ist, nicht zu sehen, sondern danach erst. Beispielsweise, da war irgendeine Schießerei und man sieht die Schießerei nicht, sondern man sieht danach die ganzen Toten, wie sie da irgendwie in irgendeinem Motel da rumliegen, im Pool und in den Hotelzimmern. Und man sagt sich, was ist denn da eigentlich passiert? Ich gehe so mal ein bisschen kurz die Coen-Filme durch und ich muss auch, glaube ich, sagen, von diesen Coen-Filmen ist es einer meiner Top-5-Filme, glaube ich. Ich gehe das mal kurz durch. Ja, wird schwierig. Nee, ich glaub, kommt noch mit rein. Ja.
Ach, ehrlich, bei mir ist er wahrscheinlich sogar Top 2.
Naja, guck mal, du hast ja noch Fargo und The Big Lebowski.
Ja, für mich ist nur Fargo noch mit ihm auf einer Stufe. The Big Lebowski war ich ja nie der große Fan von.
True Grit fand ich auch eigentlich ziemlich.
Der war okay, ich fand den auch gut, aber ich fand den halt nicht so gut wie No Country for Old Men.
Dann sag ich mal, der ist auf Platz Brother Afro, Miller's Crossing. Ah doch, da muss ich sagen, jetzt mal auf Platz 3 renke ich den mal ganz kurz. Genau, und die anderen Filme können die gar nicht überhaupt reinkommen. Nein, die können auf diese Liste gar nicht mehr reinkommen. Ja, was gibt's denn noch über diesen Film zu sagen, was ich da gut finde? Nein. Was soll ich jetzt noch so viel erzählen von dem Film? Wir wollen hier die Folge recht kurz halten dann.
Wollte ich gerade sagen, da wir gerade bei Ranking waren, auf Platz 6 der leserlichste ist The Dark Knight, hatten wir schon auf der Hauptliste, müsste in der letzten Folge gewesen sein. Oh, Platz 5. Ja, auch Überraschung. Wobei, Überraschung weiß ich nicht, aber ich finde halt, das ist ein Film, der einfach so generell jetzt vielleicht auch so mit 10 Jahre später gar nicht mehr so den großen Bass hat. Ich glaube nicht, dass sich so viele noch an den erinnern, obwohl ich den damals schon sehr eindrucksvoll fand. Es geht nämlich um Moonlight von Barry Jenkins über ja das Leben von einem jungen Schwarzen, aufgeteilt, sag ich mal, in drei Teile, in drei Altersabschnitten. Nein, in drei Ehren vielleicht. Ja, genau, drei Altersabschnitten. Danke, ich habe das richtige Wort, hat mir gerade so gefehlt. Einfach dann einmal, wie er dann erwachsen ist, einmal dann, wie er ganz jung ist und dann einmal so im jugendlichen Alter, wie er sich auch in einem Drogendealer so ein bisschen einen Ersatzvater findet, gespielt von Mahershala Ali, und wie er dann auch über die Jahre halt auch selbst Drogendealer ist und wie er dann auch vielleicht sich erstmal recht finden muss mit seiner eigenen Sexualität. Und der Film ist sehr, sehr schön dargestellt. Wir sehen hier gerade witzigerweise aus diesem Vorschau-Ding hier so diese eine Szene, wie der Junge noch mit dem Mahershala Ali dann im Ozean schwimmt. Und das ist einfach auch filmisch, sieht das so schön aus mit diesem blauen Himmel und wie sie sich da im Wasser bewegen. Deswegen, und das ist auch einfach was sich über den ganzen Film zieht. Der sieht halt verdammt gut aus. Der ist sehr schön erzählt. Weil wir gerade schon das Wort herzlich hatten, kann man hier, denke ich mal, auf Moonlight auch sehr, sehr gut anwenden tatsächlich. Auch wenn es natürlich gerade vor allen Dingen in der Erwachsenenform auf den ersten Blick natürlich seine Rolle nicht mehr so herzlich vielleicht ist, wie sie im jungen Alter noch war, weil die halt dann auch eher in eine kriminelle Richtung gegangen ist. Und trotzdem ist das ein wirklich sehr schöner Film. Ich weiß nicht, ob er bei mir auf 5 wäre, aber ich fand ihn schon wirklich sehr, sehr gut.
Ich bin gerade irritiert von schön. Ich habe den Film gesehen und ich fand den Film mega bedrückend. Der hatte in meiner Erinnerung ist der halt auch sehr so blau gehalten, so blautönig.
Okay, in vielen Szenen ist auch einfach dunkel, ne, weil auch viele Sachen ja auch dann nicht am Tag spielen.
Blau und so ist eine dunkle Farbe. Und ich finde, mich hat er, wenn ich, der Film ist jetzt auch schon 10 Jahre alt, vielleicht habe ich ihn vor 9 oder 8 ja. Jahren gesehen. Ich fand ihn mega bedrückend, ich fand ihn traurig.
Traurig ist er auf jeden Fall. Mega
traurig. Und weil ich glaube ja, das war ja dann der von Mahershala Ali gespielte Mann, oder nee, er war das, der wirklich nur einmal geliebt hat in seinem Leben, oder nicht?
Ja, genau, das war er.
Der Ashton Sanders?
Das war traurig, oder absolut. Ali?
Wie war das nochmal?
Nee, das war die Hauptrolle so gesehen, was du gerade meintest. Und das, aber ich meine, das ist ja auch irgendwie so Kern des Films, ne? Dass er halt eigentlich nur einmal an diesen einen anderen Jungen geliebt hat und was sich dann über so viele Jahre gezogen hat, weil er den auch ganz viele Jahre nicht gesehen hat und so.
Wow, ja, das hat mich wirklich wahnsinnig traurig gemacht. Was ich noch vielleicht sagen kann, wir hatten in der letzten Folge vielleicht noch so das Thema, wo wir Brokeback Mountain da auf der Platzierung hatten, dass dieses Thema Homosexualität damals voll eingecatcht hat und jetzt mittlerweile ist es ja Gott sei Dank, so wie es sein sollte, normal geworden ist. Aber bei dem Film war das ja, glaube ich, immer noch wieder Thematik.
Ja, weil hier ist natürlich auch so ein bisschen einfach auch schon so mit dieser
extreme männliche Dominanz und
genau, diese einfach schon diese Metier des Drogendealens und sowas natürlich auch noch so ein bisschen mitgespielt hat. Das kam natürlich dann auch noch mit rein.
Dass er dieses Thema nochmal, diese Kernnische, sag ich mal, eventuell nochmal gezeigt hat.
Ja.
Für mich war er traurig, mich hat er runtergezogen. Und was ich noch einmal sagen muss, was ich vom Stilmittel extrem cool finde, er hatte irgendwie so einen Wumms, so einen tiefen Bass für mich immer drin in dieser Film. Besonders die Erscheinung, zumindest habe ich das in Erinnerung von der Rolle von Mahershala Ali, der ist ja auch ein Hühne. Ich glaube, der Mann ist irgendwie über 1,90 groß oder sowas. Er ist auf jeden Fall
der ist sehr groß, ja.
Der hat eine Erscheinung auf der Bildfläche, wo ich immer denke so, oh, hey, Digga, du zeigst Präsenz und die anderen Schauspieler müssen erstmal gegen deine Präsenz erstmal ankämpfen, um Wirkung zu zeigen in den jeweiligen Szenen. Das ist eher körperlich, aber das hat er auch vom Charisma, muss ich fairerweise sagen. Also nicht nur Körpergröße, sondern er bringt es auch wirklich so rüber. Wirkt auf jeden Fall sehr, sehr für mich eine sehr charaktermäßig und natürlich von dem Hauptdarsteller Schauspieler Ashton Sanders. Ich glaube, ich kenne den in weiteren Filmen.
In allen drei Altersabschnitten wird er ja von einem anderen Schauspieler gespielt. Es sind ja so gesehen drei Hauptrollen so gesehen. Alex Hibbert, Ashton Sanders und Trevante Rhodes.
It's Little, it's Black. Ich weiß noch mal, in dem letzten Part, wenn das dritte Kapitel ist, wenn es drei Kapitel gibt, ja, Kapitel 3, wie er da als mega Zuhälter, glaube ich, dann da ist, wo ich auch sage, wow, Alter, chill mal, ey. Auf jeden Fall auch eine coole, krasse Bilder zu sehen. Das muss ich sagen. Er hat mich traurig gemacht, aber der Film, schöne Bilder und irgendwie hatte er für mich so eine Grundstimmung. Ja. Aber ich muss sagen, von Barry Jenkins habe ich sonst nichts gesehen.
Oh, das weiß ich halt gar nicht, was. Nee. Ich guck mal ganz kurz, was er überhaupt noch gemacht hat.
Dear White People, das ist eine Fernsehserie. Beale Street's Cool Talk.
Ja. The Underground Railroad. Oh, okay, Beale Street habe ich geguckt, den fand ich auch okay tatsächlich. Ja, aber das war's dann auch. Das sind die beiden Filme von ihm, die ich gesehen habe. Ja. So, auf Platz 5 der Leserliste hatten wir am ersten Part Interstellar.
Wollen wir Alex hier zu fragen?
Kommen wir zu Platz 4. Und da haben wir ihn jetzt. Jetzt kann ich kurz darüber reden. Nein, hier gibt's keine fliegende Tüte. Aber es ist trotzdem ein recht ruhig erzählter Film. Und zwar ist es In the Mood for Love von Wong Kar-wai aus dem Jahr 2001. In the Mood for Love war für mich so 15 Jahre lang, bis ich den irgendwann gesehen habe, so für mich immer so eine dieser Filme. Es gab immer so, ich finde mittlerweile kommt deutlich mehr asiatisches Kino zu uns nach Europa oder auch generell in den Westen, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Und es gab immer so ein paar große asiatische Filme, die immer mal wieder aufgetaucht wurden. Dazu gehörten halt dann halt solche Sachen einfach so, weil es Genre-Klassiker sind, sowas wie Battle Royale Oldboy oder dann halt vor allem diese ganzen alten Eastern, wo dann gekämpft wurde mit Jackie Chan oder sowas. Und dann gab es dann auch so Anfang der 2000 halt so diese Liebesfilme wie Chungking Express oder halt In the Mood for Love. Und die habe ich dann irgendwann mal so nachgeholt, irgendwann in den 10ern oder vielleicht auch jetzt erst in den 20ern teilweise, ich weiß nicht genau. Und In the Mood for Love Der war sehr schön erzählt. Wir hatten es vorhin schon, habe ich bei anderen Filmen auch schon mal gesagt, von wegen Every Frame a Painting. Das ist der auch. Der sieht wunderschön aus. Der hat richtig schöne Bilder. Vor allen Dingen, wenn sie dann in ihrer Wohnung sind, immer mit diesem rötlichen, wo du gerade eben schon mit diesen bläulichen Filtern warst. Dieser Film hat so einen krassen Rotfilter eigentlich über allem. Mit Tony Leung, den ich ja sowieso immer sehr, sehr gerne gucke, sei es in Infernal Affairs oder in sonst noch anderen asiatischen Filmen. Oder auch in Hero, hatten wir auch in der letzten Folge. Aber, jetzt kommt der Arbeit, das ist ein sehr schön erzählter Liebesfilm, der ja auch vor ein paar Jahren in Everything Everywhere All at Once auch eine sehr, sehr schöne Hommage bekommen hat, weil in einem der Universen, wo sie sich dann immer wieder aufhalten, das eindeutig komplett inspiriert wurde von In the Mood for Love. Was ich auch in dem Moment sehr, sehr schön fand, dass er das so getan hat. Er ist halt wirklich sehr, sehr schön erzählt. Er ist sehr, sehr ruhig erzählt. Er hat jetzt aber auch nicht die super besondere Story, meiner Meinung nach. Das ist so ein Film, das ist halt ein Style-Ding. Den guckst du dir an, weil er wirklich schön aussieht. Vor allen Dingen, glaube ich, einfach so, weil so sahen damals asiatische Filme nicht unbedingt aus, so wie es In the Mood for Love tut. Ich persönlich muss sagen, dass ich, weil er immer so ein bisschen im selben Atemzug genannt wird wie In the Mood for Love, dass ich ein bisschen mehr connecten konnte mit Chungking Express. Den fand ich einen Tucken besser. Aber trotzdem sehe ich, In the Mood for Love ist ein wirklich schöner Film. Ich schätze mal, der wird vor allen Dingen hier so weit oben gerankt, weil der halt gerade bei den Filmschaffenden einfach sehr, sehr gut wegkam, weil er auch sehr viel so für den asiatischen Film oder auch so für die Art, wie da Szenen eingefangen wurden, gemacht hat. Aber stimmt ja gar nicht, da kam ja auch auf der Leserliste recht weit vorne, auch wenn er nicht so weit vorne. Aber trotzdem, wie gesagt, schöner Film, alles gut. Bei mir wäre er wahrscheinlich nicht auf Platz 4. Dennoch freut es mich, dass so ein Film hier auftaucht. Und da Dennis ja auch schon gesagt hat, dass er ihn nicht gesehen hat, würde ich direkt einmal kurz weitermachen mit der Leserliste, auf der auf Platz 4 There Will Be Blood ist. Und da muss ich gar nicht so viel sagen, denn der ist auch auf Platz 3 auf der Hauptliste. Und da hätten wir wieder Paul Thomas Anderson, über den wir in dieser Liste eh schon 3 oder 4 Mal gesprochen haben. Aber da ich jetzt einen kleinen Monolog gehalten hatte die letzten 4 Minuten, darf Dennis kurz übernehmen.
Und ich habe Luft geholt. There Will Be Blood, ja, da haben wir so eine eigene kleine Story mit dir, weil wirklich ganz klein, weil der Film lag bei dir irgendwie mal als DVD rum und du hast gesagt, ja, der ist voll grausam nach dem Motto oder sowas. Zumindest habe ich so in Erinnerung und da habe ich mich komischerweise irgendwie nicht dann rangetraut, bis ich ihn irgendwann doch irgendwann gesehen habe. Und ich fand ihn natürlich aufgrund der Tatsache, dass ja Daniel Day-Lewis für mich persönlich, manchmal wird er ja auch ein bisschen kritisch da angesehen, aber für mich persönlich eine super coole Rolle gespielt hat, hat er mich da gecatcht. Und dann hast du auf der anderen Seite noch Paul Dano, der immer irgendwelche widerlichen Rollen spielt und auch in diesem Film eine fürchterliche, widerliche Rolle spielt, wo ich dann sage, oh Gott, ich bin da vollkommen drinne irgendwie, dass ich mit dem irgendwie connecte, obwohl der auch nicht, der eher so ein Anti-Held ist oder, naja, Held, geht so.
Ich wollte sagen, Held ist der für mich auch nicht,
also ja, da ist kein Held in dem Film. Aber es ist, tja, der Film zeichnet sich ja aus, er hat ja ganz oft mal eine Passage, dass er, also Danny Day-Lewis, irgendwelchen Leuten oder einer Gruppe von Menschen einen Monolog hält.
Ja.
Und dann ist wieder was, man sieht sein Gesicht und man könnte es eventuell langweilig finden, was er da erzählt. Und dann müsst ihr euch aber mal im Klaren sein, okay, beobachte mal den Schauspieler. Was passiert da in seinem Gesicht? Und das finde ich immer das Interessante. Und das, was mich dann im Endeffekt dann abholt, wo ich mir sage, so, oh, eigentlich bist du ein Arschloch, aber irgendwie machst du das cool. Was natürlich bei diesem Film ist, haben halt viele Filme auch, die ich mag oder die du magst oder die halt weit oben gerankt ist, es sind keine schönen Filme. Es sind schöne Filme in bildgewaltiger Sprache, die du siehst. Aber das, was du dort siehst an Bildern, ist eigentlich nicht schön. Sie ist nur, sie sind beeindruckend. Die Dialoge sind nicht schön, sondern beeindruckend. Es ist halt alles so ein bisschen, ja, widerlich. Aber, müssen wir uns mal im Klaren sein, es ist die Realität. Und von daher, man braucht für den Film eine gewisse dicke Haut, wie ich finde. Also da hat es gar nicht mal so Unrecht, obwohl ich es mir auf eine andere Art und Weise grausam vorgestellt hatte, wo es ihm damals erzählt hat, dass es diesen Film gibt. Aber ich finde ihn cool, aufgrund der genannten Sachen, die ich gerade, ja, euch rübergebracht habe, hoffentlich. Er hat viele ikonische Szenen.
Ich weiß gar nicht.
Besonders die letzte ist ja auch nochmal der Milchshake. Was meinst du?
Ja. Nee, genau. Ich kann mich halt nicht daran erinnern. Du hast die Geschichte ja schon ein, zwei Mal erzählt, tatsächlich. Ich erinnere mich nicht daran, dass ich irgendwie gesagt habe, dass der grausam ist. Aber wahrscheinlich werde ich es wahrscheinlich genauso gemeint haben, so wie du es ja gerade meintest. Wahrscheinlich gar nicht so auf so eine gorige, szenenmäßige Art und Weise, sondern halt eher so auf so einem psychologischen Art wahrscheinlich. Aber ich erinnere mich halt daran nicht. Deswegen weiß kann ich es ja auch nicht genau sagen, wie ich es damals gesagt habe. Ich
kann sagen, dass wir damals doch teilweise schon. Der Film geht 160 Minuten, finde ich persönlich jetzt nicht wahnsinnig lang. Ich finde, Filme können schon eine gewisse Länge haben, solange sie was super erzählend. Was ich nochmal kurz, was mir jetzt spontan einfällt, ist, du hast natürlich Szenen, die dauern lange.
Ja.
Und da passiert wenig, weil man halt sehr viel von der einen Szene halt sieht. Was ich wiederum wieder mit verbinde mit, guck genau hin, was da passiert, wie da die Thematik sind. Oder teilweise, wie du es gesagt hast, mit every frame is a picture oder every frame is ein Kunstwerk, ja. Hast du natürlich auch diese brennende Ölfelder oder wieder was explodiert oder sowas. Hervorragend. Und meine Lieblingsszene ist übrigens nicht die mit dem Milchshake, sondern die, wo er mit seinem Sohn ein Steak essen geht und am Nachbartisch sind die alten weißen Männer von Standard Oil oder von einer anderen Kompanie und er sich die Serviette über dem Kopf legt und auf einmal da rumbrüllt im vollbesetzten Restaurant. Das ist meine Lieblingsszene. Also, ja. Zu Recht da oben. Also wie ich das Ranking, nee, dazu sage ich am Ende noch was zum Ranking.
Also dazu noch, also vielleicht noch mal von mir kurz ein, zwei Sätze. Ich habe jetzt einfach schon, wir haben diesem Ranking schon so oft über Paul Thomas Anderson, das ist ja noch wirklich schon der vierte oder fünfte Film, der jetzt hier von ihm aufkommt. Und ich habe es bei jedem Film, glaube ich, gesagt und ich wiederhole es gerne mantramäßig. Er macht halt eigentlich nie einen wirklich schlechten Film. Klar, manche sind ein bisschen schwächer, manche sind ein bisschen stärker. Und der hier gehört dann halt meiner Meinung nach auch eindeutig zu seinen
Stärksten. Und jetzt will ich mal was sagen. Der Mann macht seit 1996 Filme. Ne? So, also ja. Seit 30 Jahren. Und er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Filme gemacht. Vielleicht habe ich mich gerade verzählt, aber lass es 10 Filme sein.
Nee, ich glaube, One Battle war sein 10. Film, deswegen passt das.
Wenn jemand einfach einen guten Job macht, dann muss es nicht viel sein. Klar, vom Style sind die Filme doch so ein bisschen unterschiedlich, okay, aber wenn es nicht zu viel ist, ist noch alles wunderbar. Grüße gehen an Jean-Pierre raus.
Platz 3. Positive Grüße, tatsächlich. Auf Platz 3 der Leserliste, hatten wir auch gerade auf der Hauptliste, ist No Country for Old Men. Ich glaube, jetzt hier vorne von den ersten 10 Plätzen sind da auch nur noch Filme, die auch auf den jeweils auf beiden Listen auftauchen.
Ja, komisch wenig.
Auf Platz 2, ich glaube, wir hatten in unserer zweiten oder ersten Folge, habe ich ihn direkt reingebracht. Und ich habe damals gesagt, ich muss ihn mir eigentlich mal wieder ansehen. Und ich habe ihn bis heute nicht gesehen, das ist mittlerweile auch schon 5 Jahre her. Es geht um David Lynchs Mulholland Drive. Und das ist halt einfach ein Film. Ich habe den gesehen. Es gibt eine Szene, die ist mir eingebrannt in meine Netzhaut, in mein Gehirn. Die ist mir eingebrannt, diese Szene. Und dann kam irgendwann der Moment, ab dem ich da saß und einfach nichts verstanden habe. Was jetzt bei David Lynch-Filmen nicht unbedingt außergewöhnlich ist, sage ich mal. Wo ich mich dann eingelesen habe, wie man es sehen kann, wie man es sehen könnte. Ich kann so viel sagen, dass ich gerade die erste Hälfte wirklich super interessant finde, wie sie die beiden Frauen versuchen herauszufinden, was passiert ist mit der Figur von der einen. Und bis zum Umbruch fand ich den Film super interessant. Danach hing ich irgendwie komplett verdaddert da. Ich habe ihn dann irgendwann, glaube ich, noch einmal gesehen. Und das ist jetzt mittlerweile aber auch schon wahrscheinlich über 20 Jahre her. Und trotzdem ist das ein Film, der, wie gesagt, die eine Szene hinter dem Diner, die wird mir einfach nicht aus dem Kopf gehen. Die ist bei mir eingebrannt. Ich weiß, und das ist für mich einfach wahrscheinlich so einfach auch einer der ekelhaftsten, krassesten Jumpscares. Es ist ja nicht mal ein richtiger Jumpscare, aber für mich in meinem Kopf ist es ein Jumpscare, der dann immer noch da ist und der immer noch nachbrennt, über 20 Jahre später. Aber wir haben jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal in all den Jahren hier bei den Filmfellers über Mulholland Drive, hier und da mal immer wieder wurde der erwähnt, mal da kurz besprochen oder sonst was. Und ich habe jedes Mal gesagt, ich muss den unbedingt mal wieder sehen. Und da David Lynch ja auch im letzten Jahr verschieden ist, Ruhe in Frieden, hast einen meiner absoluten Lieblingsfilme gemacht, nämlich The Straight Story, ich liebe den. Aber ich muss mir mal Holland Drive unbedingt, und ich weiß, ich sage es immer wieder, aber ich muss sie mir unbedingt nochmal angucken.
Den Film habe ich gesehen. Also ich finde es allein, ich bin ja immer derjenige, der ja, sag ich mal, sagt, von wegen, eine Stadt ist auch ein Protagonist in einem Film teilweise. Und das ist hier L.A. und Mulholland Drive. Es ist ja diese ikonische Straße, die hier lang geht, die Leute draußen, die...
Hoch zu den Hollywood Hills.
Die GTA San Andreas, GTA 5, ja, GTA 5 gespielt haben, kennen die Straße. Es ist einfach eine ikonische Straße. Es zeigt irgendwie das Leben von L.A. Irgendwie bin ich gerade so ein bisschen wieder im... Ich lese gerade ein Buch über Hollywood in den 50ern, 40er Jahren. Egal. Und dieses Mulholland Drive ist einfach eine Straße, wo ich sage, oh, vielleicht fahre ich die irgendwie mal lang. Ist auch egal. Ich habe den Film gesehen. Und der Film ist kompliziert. Und dann kommt meine Schwäche dazu, dass ich Personen, größtenteils Frauen, manchmal nicht immer auseinanderhalten kann. Und das ist bei dem Film Mulholland Drive extrem vom Nachteil. Und ich habe...
Ja, vor allem dann im zweiten Part.
Vom zweiten Part so Shocking-Szene und ich so, wieso ist denn Shocking? Hä? Und im anderen Part so, ja, ich habe absolut nichts mehr hinbekommen in diesem Film. Ich so, ist sie das jetzt? Ist sie das jetzt nicht? Ist sie das in der... Oh, ich will den Film aber irgendwie sehen. Also ich glaube, viele haben irgendwie... Ich glaube, es ist so eine Art kleiner Moby Dick. Aber da sind wir nicht die Einzigen. Ich glaube, ganz viele Leute wollen diesen Film immer wieder verstehen, immer wieder gucken und ja. Du hast es gesagt, ich werde ihn auch mal irgendwann wieder sehen. Ich werde es jetzt nicht anteasern. Ich will mich davon freimachen. Irgendwann werde ich ihn wieder sehen. David Lynch ist natürlich eine spezielle Type gewesen, aber er war irgendwie eine richtig coole Type. Irgendwie findet ihn, jeder, der sich mit ihm beschäftigt, cool. Lost Highway war ja auch so ein bisschen, glaube ich, so ein Film, wo man, ich sag mal so, aufpassen sollte.
Ja, im Endeffekt musst du ja sagen, ich habe es ja gerade noch gesagt, dass ich ja Straight Story so sehr liebe, aber im Endeffekt musst du ja wirklich sagen, dass das Straight Story ja wirklich auch sein einziger wirklich straighter Film ist. Weil diese komischen Sachen, die hat er ja sonst auch in wirklich jedem anderen seiner Filme drin. Also der hat ja immer diese kleinen Ausflüge, wo es dann ein bisschen bizarr wird, ein bisschen, ja. Jetzt komme ich gerade nicht aufs Wort. Aber wo es halt immer dann auch in andere Gefilde noch reinschnuppert. Und die hat er ja eigentlich in jedem seiner Filme, diese Momente. Und trotzdem ist er halt ein krass guter Filmemacher einfach. Oder war ein krass guter Filmemacher.
Wie gesagt, Lost Highway ist auch, glaube ich, ein bisschen strange. Ja, vielleicht schaffe ich es irgendwann mal, Hand Drive zu gucken. Lea würde mir dabei helfen können, die kann die Leute immer sehr, sehr gut auseinanderhalten, aber ich glaube, sie schafft nicht mal Mulholland Drive zu gucken. Ich glaube, der Film ist ja wieder noch zu langweilig, weil der ist...
Ich wollte sagen, so wie ich Lea mittlerweile kenne durch deine Erzählung, glaube ich, ist Mulholland Drive jetzt nicht gerade der perfekte
Film für sie. Der ist ja auch ein bisschen älter, der hat ja auch vom Kamerabild, er sieht halt anders aus mittlerweile. Man muss sich an dieses Bild dann wieder dran gewöhnen, zu sagen, ja, so sahen Filme vor 25 Jahren dann auch doch mal aus. Wo die vielleicht mehr so Wert auf Story gelegt haben oder sowas. Ja. Aber ich glaube, der wird auch, glaube ich, oft genannt, damit man sich cool fühlt. Das ist vielleicht das Problem bei dem Film. Ja,
das kann sein.
Dass ganz viele sagen, und, was ist einer deiner Lieblingsfilme? Oh, Mulholland Drive. Hast du ihn verstanden? Ja, auf meiner Weise schon. Ja, Digga, fick dich. Ich glaube, der wird immer gerne genannt, damit man bei einem Glas Wein irgendwie cool dasteht, weißt du?
So, kommen wir zur Leserliste. Und das können wir jetzt sehr schön abhaken, denn die Platz 2 und 1 der Haupt- und Leserliste sind jeweils immer derselbe Film. Denn auf Platz 2 der Leserliste ist nämlich auch Mulholland Drive, so wie auf Platz 1 der Hauptliste. Und der erste Platz ist ebenfalls auf beiden Listen derselbe Film und... Überraschung wahrscheinlich für einige, vor allen Dingen, die es sehr mit dem amerikanischen Film halten, denn es ist kein amerikanischer Film. Es ist der erste nicht-amerikanische Film, der damals den Oscar als bester Film gewonnen hat, und zwar ist es Parasite von Bong Joon-ho. Und witzigerweise, ich habe damals von ganz vielen Leuten, die ihn schon vor mir gesehen haben, auch so jetzt an Kritikern, denen ich folge, da hatten wir dann sogar einmal auf Gamescom damals getroffen, 2019, der meinte dann auch schon so, ey, und merkt euch Parasite vor, der müsste bald in Deutschland ins Kino kommen, der ist so gut. Und dann weiß ich, dass Dennis ihn auch vor mir gesehen hatte, weil Dennis sogar im Kino war. Ich hatte ihn nicht im Kino gesehen. Und ich hatte es auch von vielen anderen gehört. Und ihr wisst ja, dass ich ohnehin ein Zacker für einen guten asiatischen Film bin.
Gute?
Und ich mochte... Was? Ein Sucker für asiatischen Film, aber ich guck ja schon eher so das, was auch wirklich rüberschwappt, weil es gut sein soll und nicht alles. Weil so K-Drama-Kram ist dann doch eher nichts für mich. So, auch wenn ich weiß, das hat auch viele Fans. Ist nicht mein Ding, sorry. Und ich muss halt sagen, Parasite, ich fand den sehr gut. Er ist nicht mein liebster asiatischer Film, er ist nicht mein liebster Film des 21. Jahrhunderts und trotzdem finde ich es natürlich toll, was er halt so gesehen für die Wahrnehmung des asiatischen Films auch getan hat, dadurch, dass er halt auch so erfolgreich war und dass vor allen Dingen auch so ein großes westliches Publikum sich hinter diesen Film einigen konnte, dass den einfach alle auch richtig gut fanden. Und einfach wie dieser Film anfängt, was erstmal die Prämisse ist, was man lange, lange Zeit denkt, was die Prämisse ist, nämlich, dass sich diese Familie da in diese andere Familie reinzeckt, ehe dann relativ gar nicht so... nah am Anfang, relativ spät, im letzten Drittel, nochmal alles auf den Kopf gestellt wird mit noch einer weiteren Ebene. Im wortwörtlichen Sinn tatsächlich.
Ausgeschlafen.
das hatte den Film einfach schon wirklich sehr interessant und ich finde halt auch, den kann man sich halt auch, wenn man jetzt gar nicht so die großen Berührungspunkte mit dem asiatischen Kino hat, kann man sich den sehr gut angucken.
Genau, weil er halt nicht amerikanisch, nicht europäisch, einfach, der ist einfach komplett offen. Der hat durch seine Bilder, also der macht allein Spaß durch dieses Kamerabild. Klare Bilder zu sehen und dann weißt du schon vom Feeling her, okay, das kannst du irgendwie anschauen. Dann hast du nicht dieses übertriebene asiatische Schauspiel, was du manchmal dann hast bei asiatischen Filmen, wo die Schauspieler völlig abdrehen, wo man denkt so okay, was soll das jetzt hier? Sondern der hat natürlich auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man so sagt, so, da musst du richtig tief reinschauen, dann kommen so die Message rüber. Nein, das wird schon sehr auf dem Präsentierteller dann da gezeigt, was da gerade Szene ist. Was mir jetzt gerade einfällt, beispielsweise, wo dieses Hochwasser kommt, ne, wo die Regenfälle kommen und die Familie muss dann wieder in ihren Viertel hinuntergehen und dort wird halt, weil die Stadt halt so aufgebaut ist, dort fließt das ganze Wasser hin und ihre Gebäude werden halt, oder ihre Wohnungen besser gesagt, ihre Kellerwohnungen werden halt alle überschwemmt. Also, ja, sehr subtil, sage ich mal, alles darüber gebracht, aber was, es ist okay. Oder beispielsweise, wo sie dort in einer Szene ganz schnell unter den Tischen verschwinden müssen, wie halt Kakerlaken. Man muss kein großer Filmkenner sein oder groß aufpassen, um da ganz viele Szenen zu sehen und zu sagen, das soll das bedeuten, das soll das bedeuten. Also es ist easy rübergebracht. Mit dem ich noch ein paar Kritikpunkte habe, ist so, was gesagt wird hier, Parasite, wie du es gerade gesagt hast, die wandern in diese Familie ein, sie zecken sich in diese Familie da so ein, wo ich sage, das stimmt ja gar nicht. So, die haben ihre kleinen ein, zwei Tricks, aber im Endeffekt
machen
ihren Job. Zumindest der Mutter und der Vater. Die Schwester, naja, die Kunstlehrerin. Okay. Die chillt vielleicht ein bisschen ihr Leben. Aber ansonsten machen sie ja ihren Job. Was ich, für mich persönlich, ich weiß nicht, wie andere wie du und ihr da draußen euch da gefunden habt, diese eine Szene, bevor das letzte Drittel anfing, oder die Einleitung zum letzten Drittel war das sozusagen, in meinen Augen, wie sie dort sitzen in diesem Wohnzimmer. Draußen ist ja ein anderer Sturm und die betrinken sich. Und du denkst so, da kommt doch bald was.
Also ja. Ich fand das eine sehr, sehr unangenehme Szene. Das ist ja, eigentlich ist es ja genau andersrum. Eigentlich ist es ja, die haben eine gute Zeit dann, wa? Aber als Zuschauer finde ich das so unangenehm, weil du weißt, das kann ja nicht gut gehen, was die also hier machen.
Das ist genau dasselbe Gefühl.
Ja, genau.
So hochstamm und dann kommt das letzte Drittel mit der Türklingel. Wer ist da an der Tür? Was will diese Person an dieser Tür? Ja, das kann ich jetzt, das, was mir so gerade einfällt zu Parasite. Wir haben schon ein, zwei Mal darüber im Film geredet, aber genau, viele fanden ihn ja so super gesellschaftskritisch, ist er ja auch, aber er wurde sehr einfach rübergebracht, fand ich.
Genau, also er ist jetzt nicht, klar, er hat natürlich seine gewissen, auch gesellschaftskritischen Punkte, aber es ist jetzt nicht so, dass die sehr durch die Blume gezeigt werden. Die werden dir schon, ich will jetzt nicht sagen mit dem Vorschlaghammer, aber die werden dir doch schon doch ganz klar auf die Nase geklatscht. Genau.
Aber man kann ja auch wieder jederzeit auch gucken, was heißt aber, man kann ja auch jederzeit gucken, weil, was ich nochmal sagen muss,
ja.
Ich finde dieses Kamerabild, es ist manchmal einfach so ein klares Bild und man hätte einfach, du guckst den Film irgendwann nochmal, ich habe ihn, glaube ich, erst einmal wirklich gesehen, warum auch, komisch. Man kann ihn immer wieder mal sehen. Er macht irgendwie mal wieder Spaß.
Halt. Es ist, wie ich es vorhin halt bei,
Nein, ich habe ihn zwei oder dreimal gesehen.
Interest gesagt habe.
Entschuldigung, Ben, aber ich habe ihn nicht einmal gesehen, ich habe ihn mindestens zweimal gesehen, wenn nicht dreimal, so.
Okay, weil ich habe ihn, glaube ich, wirklich nur zweimal gesehen. Aber was ich ganz normal, so wie ich das mich vorhin noch meinte bei Zone of Interest, ist halt kein Film, weil der so unterhaltsam ist und mich so mitnimmt, dass ich mir den mehrfach angucke. Ich will jetzt nicht sagen, dass Parasite der super unterhaltsamste Film ist, wobei der schon recht unterhaltsam ist. Aber den kann man sich auf jeden Fall auch gerne mal ein zweites, ein drittes Mal geben. Da hast du dann nicht so das Ding, dass du sagst, oh nee, der war zwar toll, aber den will ich nie wieder sehen. Nö, das ist so ein Film, den kannst du dir auch gerne noch ein zweites oder drittes Mal reinpfeifen. Und
was man natürlich nochmal erwähnen muss, es ist mal wieder eine andere Art von Film. Es war keine Komödie, es war kein. Ja, er hat so ein bisschen alles von allen, so ein bisschen was in Elemente. Drama, Thriller, ganz bisschen Horror, wie ich finde, wobei, naja, Thriller mehr. Aber er ist nicht so ein Genre oder er ist nicht so eine Wiederholung von irgendwas, was wir schon kennen. Es war mal. Ey Leute, hier habt ihr Parasite. Geht da rein oder guckt ihn zu Hause euch an. Fand ich mega cool. Also mir gefällt er sehr natürlich.
Und was ich auch mega cool fand, war, dass wir diese Liste hier zusammen durchgegangen sind. Dennis, wir haben es jetzt geschafft. Wir haben so gesehen 200 Filme erwähnt und 100 beredet. Vielleicht nicht komplett 100, weil wir nicht alle 100 gesehen haben, aber
fast. Aber eine trockene Kehle hatten wir nie. Danke, Bier.
Das ist wohl wahr. Und damit ihr nicht auf dem Trockenen sitzt, hört ihr uns hoffentlich bald auch wieder mit anderen Folgen. Vielleicht auch mal wieder mit einer regulären Folge. Ich habe letztes Mal darüber nachgedacht, er hat schon Ewigkeiten keine einfach ganz normale, reguläre Filmfellers-Folge mehr.
Ich hoffe, es fällt nie auf.
Ich hoffe, dass es nie auffällt. Weil ich merke es ja, witzigerweise, kann ich ja hier auch mal so offen erzählen, ich habe ja da, wo ich alle unsere Dateien, alle unsere Sprachdateien und sowas abgelegt habe, ich habe die natürlich immer so ein bisschen auch so nachnummeriert. Und immer, wenn wir Special-Episoden machen, dann bleibe ich in derselben Nummerierung, bei der wir gerade in der Hauptfolge stehen geblieben sind. Und die kriegt dann halt noch so ein Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 so dahinter. Was ich nie verstanden habe. Ding ist, wir haben ja häufiger mal so gehabt, dass wir halt dann so viele Special-Folgen mal so drin hatten. Dann hatte ich das schon häufiger mal. Aber ich glaube, mittlerweile bin ich auch schon bei 58 plus 7 oder 58 plus 8 oder so, weil wir seitdem auch keine Hauptfolge mehr gemacht haben. Naja, aber dann kommt bald vielleicht auch mal die nächste Folge. Und bis dahin sage ich auf jeden Fall danke, dass ihr uns über 100 Filme lang zugehört habt. Vielleicht auch, wenn es nicht ganz immer so für jeden das ansprechendste Thema war. Bald kommt mal wieder was anderes, versprochen. Aber mir hat trotzdem Spaß gemacht. Ich danke Dennis, dass er bei allen 4 Folgen dabei war. Ich danke Alex, dass er immerhin bei einer dabei war. Und ich sage tschüss. Ich werde mir jetzt noch ein Bierchen genehmigen und ich übergebe an Dennis.
Das mit einem Bierchen klingt auf jeden Fall gut, das mache ich auch. Ich danke natürlich auch dir, Ben, und tralala, tralala. Aber was ich sagen muss, ist, persönliche Worte noch zu einem gewissen Ranking. Ich weiß nicht, wie ihr das da draußen seht. Ich habe da so ein bisschen meine Schwierigkeiten, irgendwelche Filme da komplett rein zu ranken, weil man findet mal den und mal den anderen Film besser, beziehungsweise, was noch viel wichtiger ist, man kann gewisse Filme nicht miteinander vergleichen.
Aber weißt du was, deswegen, jetzt hast du mich auf die Idee gebracht, weil du meinst auch mit dem Ranking schwierig, du hast es ja vorhin selber schon mal erwähnt. Ich glaube, wir müssen mal alle drei irgendwie so eine Top-Liste abgeben für zu irgendeinem bestimmten Thema und dann ranken wir daraus mal so eine gemeinsame Liste. Mal schauen, was dabei dann rumkommt.
Das besprechen wir dann in unserem WhatsApp-Channel oder so. Aber, ja, wie gesagt, Rankings sind immer schwierig, weil Filme auf ihre Art und Weise immer vorne oder hinten stehen oder einfach Mittelklasse-Filme sind. Egal, ich mach's nicht künstlich lang. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Das war's aus meinem Murphy's Egg. Gutes Nächtle.
Macht's gut.
Filmfellers. 3 Jahrzehnte vor der Glotze.